Danke für das Hinführen mit den Liedern in der Anbetungszeit. Wir schlagen die Bibel auf, Gottes Wort. Wir gehen weiter in unserer Reise in der Apostelgeschichte. In dieser Bibel ist es Seite 794, für die, die schnell finden wollen, Apostelgeschichte 8, sind wir im 8. Kapitel. Und ich werde mit einer Geschichte beginnen, die uns ein bisschen in den Bibeltext hineinführt. Es geht um einen Mann, der sich auf den Weg gemacht hat, auf eine sehr, sehr lange Reise. Weil seine Sehnsucht hat ihn einfach keine Ruhe lassen. Eigentlich hat er alles gehabt, was er braucht hat. Geld, Macht, Einfluss, Ansehen. Schließlich war er Finanzminister oder ein hoher Finanzbeamter der Königin von Äthiopien. Viele Menschen taten das, was er sagte, oder waren von ihm abhängig. Und sein Einfluss am Königshof war wirklich groß. Trotzdem war da Unruhe in ihm. Vor allem hat ihm eine Frage beschäftigt: Wozu bin ich auf der Welt? Was ist der Sinn? Wohin gehe ich? Woher komme ich? Und dann hat er von diesem Gott gehört, von diesem angeblich einen Gott, der so anders zu sein schien als alle anderen Götter. Und dieser Gott hat mit seinem Volk eine besondere Geschichte geschrieben. Und ja, der Weg zu diesem Gott, auf den wollte er sich aufmachen. Und er merkte, die Sehnsucht wurde immer größer. Aber wie kann das gehen? Und dann erfuhr er, dass es in Jerusalem einen Tempel gab, in dem dieser Gott angebetet wurde. Gut und gerne 1500 Kilometer weit entfernt von dort, wo er herkam. Monatelang war er unterwegs und er brach auf. Einige Tage später eben erreichte er dann Jerusalem und als er endlich dort war, um in diesen Tempel zu kommen, hatte er erfahren, dass er eigentlich keinen Zutritt hatte. Er durfte wahrscheinlich nur in den Vorhof, weil er hat ein Problem gehabt, er war Eunuch, das heißt seiner Männlichkeit beraubt, weil es im Dienst der Königin so üblich war. Aber er fand trotzdem keine Antworten. Jetzt hat er sich schließlich in Jerusalem eine Jesaja-Rolle besorgt. Sie kostete ihn ein Vermögen, aber Geld spielt bei ihm keine Rolle. Und hat sich auf die Rückreise gemacht, wieder auf dem Weg nach Süden, Richtung Äthiopien. Vielleicht konnte er in dieser Schriftrolle Antworten finden, wenn er es schon direkt jetzt in Jerusalem nicht finden konnte. Und wieder Enttäuschung. Er hat nur Bahnhof verstanden. Er hat nichts verstanden. Er hat zwar lesen können, er war ja gebildet, aber er hat nichts verstanden. Wenn dieser Gott so schwer zu finden ist, vielleicht will er gar nicht gefunden werden oder verstanden werden. Zumindest nicht von ihm. Und da kommen wir jetzt in unseren Text hinein. Genau in diese Geschichte, in Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. Eine besondere Begegnung. Ich lese abschnittsweise zuerst die Verse 26 bis 29. Wir stehen vom Übergang der Mission direkt von den Juden hin zu den Heiden. Ich lese ab Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandere nach Gaza, nach Süden, auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe da, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten, und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Bis jetzt haben wir gelesen in der Apostelgeschichte, wie tausende Menschen an einem Tag zum Glauben gekommen sind. Ja? In einem kurzen Vers steht oft: und wieder tat Gott tausende Menschen hinzu und die Gemeinde wuchs. Ja? Ein knapper Vers und tausende Menschen kamen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und hier werden 15 Verse benutzt, um für einen einzigen Menschen zu beschreiben, wie er zum Glauben kommt. Ja? Ganz interessant, oder? Warum Lukas das hier jetzt so ausführlich für eine besondere Person schreibt. Das ist der Text 26 bis 29, der erste Abschnitt, und ich habe ihn betitelt unter Gott führt. Philippus war noch in Samarien, wie wir letztens gehört haben, wahrscheinlich in Sychar, und da war eine Riesenerweckung. Ja? Philippus hat gepredigt, er war ja einer der Diakone, und es gab eine große Erweckung in Samarien. Ja, und Samarien war ja dieses Mischvolk, ja, und viele dort kamen zum Glauben an Jesus. Und was ist, wenn viele zum Glauben kommen? Die brauchen Betreuung. Ja, die brauchen Betreuung, damit sie wachsen. Ja, damit sie mit der Zeit nicht nur Milch trinken, sondern feste Nahrung zu sich nehmen. Und Philippus hat sich gedacht: ja, schau, jetzt werden wir da weiterarbeiten und so weiter, und jetzt sind da viele zum Glauben und toll, und jetzt schauen wir, wie es da weitergeht, und hat sich vielleicht schon eingestellt auf die Arbeit dort. Und was passiert? Ein Engel des Herrn erscheint Philippus und redet zu ihm und gibt ihm einen Auftrag: Geh Richtung Süden auf die selten benutzte Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt, angeblich eine gefährliche Strecke. Gott holt ihn heraus aus dieser Erweckungsgeschichte in Samarien. Er sendet ihn eben auf diese einsame Straße. Philippus war Jude, Einheimischer und schon länger Nachfolger von Jesus Christus. Er gehörte eben zu den Diakonen, die eingesetzt wurden, wie wir lesen in Apostelgeschichte 6. Und jetzt sollte er weggehen. Ja? Jetzt bekommt er von Gott einen speziellen Auftrag. Und Gott führt hier ganz klar, das ist das Erste, was wir hier sehen. Ein spezieller Auftrag, vielleicht auch eine besondere Vorgehensweise. Wir lesen es nicht so oft, aber Gott kann Engel benutzen. Ja? Gott redet. Ja? Und Philippus weiß noch nicht, warum. Er weiß jetzt nicht, was soll das jetzt? Ja? Er weiß nicht, was passieren wird. Aber mich beeindruckt, wie Philippus reagiert. Er geht einfach, ohne viel zu diskutieren. Philippus machte sich sofort auf. Unverzüglich. Ja, er fängt nicht zum Fragen an oder Zweifeln oder was soll das jetzt, was wird das, was kann das werden. Er hat eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott, zu Jesus Christus. Da ist anscheinend schon so viel gewachsen, dass ein Vertrauen da ist. Das heißt, wenn er merkt, Gott redet zu ihm, dann handelt er. Und er war offen für Impulse des Heiligen Geistes. Er geht einfach und er gehorcht. Das heißt, der Impuls geht hier von Gott aus. Und Lukas berichtet uns das, damit wir sehen, es ist Gottes Weg. Es ist nicht ein von Menschen erdachter Weg, keine menschliche Idee. Gott hat alles vorbereitet, auch in deinem Leben. Gott hat alles vorbereitet. Wenn du schon mit Jesus Christus lebst, dann hat er vorbereitet, wie du damals zum Glauben gekommen bist. Gott hat alles vorbereitet, damit jemand zu ihm finden kann. Es war ein Weg, circa 80 bis 100 Kilometer, da geht man schon eine Zeit lang, wenn man zu Fuß geht. Ja, von Jerusalem Richtung Süd, also wenn da Jerusalem ist, Richtung Südwesten, nach Gaza, zum Mittelmeer hin, da konnte man schon nachdenken in der Stille, ja, und überlegen, ja, was soll das jetzt, was wird das, was kann das werden? Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben zu diesem Punkt. Bist du bereit aufzustehen, wenn Jesus dich beauftragt? Wenn du Jesus kennst, ihm liebst, ihm vertraust, bist du bereit, einfach zu gehen? Oder was zu tun? Oder was Verrücktes vielleicht zu tun? Für uns scheinbar Verrücktes. Darf Gott deine Zeit- und Zukunftspläne durchkreuzen? Wie empfänglich sind wir für seinen Geist, für die Impulse, die er dir gibt? Ja? Er stoßt uns immer wieder ein bisschen an, hören wir das? Sind wir empfänglich dafür? Und glaubst du, dass Gott Situationen vorbereiten kann? Dass er schon Situationen vorbereiten kann? Wenn du heute auf Menschen triffst, heute zum Beispiel am Nachmittag, dass er das schon vorbereiten kann. Gott führt. Er sendet einen seiner Schlüsselarbeiter, ja, auf eine 3 Tage lange Reise in den Süden, um jemanden zu begegnen. Gott führt, weil er es weiß, dass jemand anderer es wert ist. Ja? Er hat schon einen Plan. Er hat einen Plan und da geht es jetzt weiter in den nächsten Versen. Ab Vers 30 bis 35 lesen wir weiter in dem zweiten Abschnitt. Philippus lief hin, jetzt war er bei dem Wagen, ja, den Gott ihm gesagt hat, ja, wo auf, im Vers 29 steht, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Er lief hinzu und hörte den Mann halblaut aus Jesaja lesen. Er fragte, verstehst du, was du liest? Wie soll ich das können, erwiderte dieser, wenn es mir niemand erklärt. So bat er Philippus aufzuzeigen und sich zu ihm zu setzen. Er hatte gerade folgenden Abschnitt gelesen, er wurde wie ein Schaf zum Schlachten weggeführt und wie ein Lamm, das beim Scheren stumm ist. Kam kein Klagelaut aus seinem Mund. In seiner Erniedrigung wurde das Strafgericht über ihn aufgehoben. Wer wird seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde von der Erde weg emporgehoben. Der Eunuch wandte sich an Philippus. Sag mir bitte, von wem hier ist die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus zu reden. Er knüpfte an dieses Schriftwort an und erklärte dem Äthiopier das Evangelium von Jesus. Gott hat geführt den Philippus zu diesem Äthiopier, zu diesem Eunuchen, zu dem Kämmerer. Und jetzt Philippus erklärt. Philippus begegnet dem Kämmerer, der eben auf der Rückreise von Jerusalem war. Er ist ein Eunuch und im 5. Mose 23 steht, dass niemand, der entmännlicht wurde, in die Gemeinschaft Gottes treten durfte. Und dieser Mann, der eben hoher Finanzbeamter der Königin war, liest jetzt den Propheten Jesaja. Und er liest halblaut, das war normal im ersten Jahrhundert, da hat man nicht so leise gelesen, sondern so halblaut vor sich dahin gelesen. Und wie er genau zu der Rolle gekommen ist, wissen wir nicht. Steht nicht. Ja? Damals war es sicher nicht so einfach, ja, aber es war ja Heilige Schrift. Aber interessant, warum liest er gerade Jesaja? Es gibt nämlich im Jesaja noch eine andere Stelle, nämlich im Kapitel 56, wo steht, ab Vers 4, Jesaja 56, Vers 4, den Verschnittenen, also die Entmännlichten sozusagen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Interessant, oder? Steht im Propheten Jesaja über genau solche Leute wie diesen Eunuchen. Vielleicht hat er das schon gewusst, ja, und ihm das motiviert, nach Jerusalem zu pilgern, zum Tempel, vielleicht, dass er doch rein kann. Wir wissen nicht genau jetzt, weil steht nicht da, ob er drinnen war. Wir wissen, er ist zurückgefahren von Jerusalem, er hat angebetet, wie auch immer, wo auch immer, und er hat jetzt in dieser Jesaja-Rolle gelesen. Und Gottes Geist führt Philippus zu diesem Wagen. Und Philippus hört ihn lesen. Und Philippus findet einen Anknüpfungspunkt. Ganz einfach und lapidar, er stellt eine Frage. Ja? Irgendwie wie Jesus. Jesus hat auch oft Fragen gestellt. Und die einfachste Frage ist, wenn wer liest und du hörst jemanden lesen, zu fragen, verstehst du, was du liest? Weil nur zum Lesen ohne zu verstehen, ist eigentlich sinnlos. Das heißt, wenn man liest, soll man auch verstehen. Und eine einfache Frage, Vers 30, verstehst du, was du liest? Ja, wie soll ich das können? Ja, wie soll ich das verstehen, wenn mir es niemand erklärt? Es ist Bahnhof. Ja, ihr könnt genauso Chinesisch lesen vielleicht. Also er versteht es nicht und es kommt zu einem Gespräch der beiden über der offenen Bibel sozusagen, über der Heiligen Schrift. Und worüber hat er gelesen? Jesaja 53, ja, ein paar Kapitel vor 56 hat er gelesen, die Verse 7 bis 8. Er wurde misshandelt, aber beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er machte seinen Mund nicht auf. Und er fragt, ja, worüber redet der Prophet hier? Ist es über ihn selber oder über andere Person? Und genau um diese Person geht es, über die der Prophet hier redet. Wer war das Lamm? Wer musste geschlachtet werden, anstelle von wem oder warum? Der Kämmerer hatte viele Fragen. Ja, es hat ihn richtig aufgewühlt. Und Philippus merkt, das sind die entscheidenden Fragen. Das sind eigentlich die entscheidenden Fragen, die du stellst. Weil es geht hier genau um die entscheidende Frage. Person. Und Philippus begann ihm alles zu erklären. Er fing bei Jesaja an, er knüpfte an dieses Schriftwort an und erklärte ihm das Evangelium. Steht hier noch ganz kurz in Vers 35. Irgendwie schade, dass man nicht genau lesen oder wie er es gemacht hat. Aber es ist gar nicht so schwer. Wie würdest du heute jemanden das Evangelium erklären, der zum Beispiel genau diesen Vers liest oder der fragt, ja, wie ist das eigentlich mit Jesus, ich verstehe das nicht. Ich bin vielleicht traditionell irgendwie aufgewachsen, aber irgendwie verstehe ich das nicht. Was hat das alles damit zu tun? Warum hat der sterben müssen? Das war ja so grausam, oder warum ist das alles passiert? Aber Philippus erklärt ihm, dass Jesus dieser leidende Gottesknecht ist aus Jesaja 53. Und genau das hat Jesus auch seinen Jüngern erklärt. Genau diesen leidenden Gottesknecht hat Jesus ihnen erklärt, wie wir lesen in Lukas 22, Vers 37. Hat das schon Jesus gemacht. Philippus wird hier über Jesu Leben gesprochen haben. Wer war Jesus? Wie hat er gelebt? Was hat er getan? Er hat Wunder getan, er hat geheilt. Ja. Er ist gestorben an unserer Stelle. Er ist auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Darüber wird er alles gesprochen haben. Und dann wird er ganz sicher über die Vergebung der Sünden gesprochen haben und das Geschenk des Heiligen Geistes auch noch. Ein Geschenk, das alle bekommen, die sich weg von ihren Sünden wenden und im Vertrauen Jesus Christus zuwenden. Und wenn wir dann weiterlesen in Vers 36, wissen wir, dass der Kämmerer schon das verstanden hat, weil er dann schon über Taufe redet. Ja, das war ein wahrscheinlich stundenlanges Gespräch, wir wissen es nicht, wie lange die da gemeinsam gefahren sind, aber da hat es kein Internet gegeben oder irgendwelche Ablenkungen. Ja, die haben da gemütlich Zeit verbracht und der hat Zeit gehabt und die Ohren sind groß geworden, die Augen sind groß geworden, wahrscheinlich von dem Kämmerer. Der hat da vieles gelernt und vieles verstanden und die Puzzleteile haben sich zusammengefügt im Kopf. Und er versteht das erste Mal in seinem Leben das Evangelium. Philippus erklärt, weil Philippus es erklärt. Wer hat dir das erste Mal das Evangelium erklärt, sodass du es verstanden hast? Ja, das ist wichtig. Wer hat bei dir das gemacht? Oder wann ist das passiert? Oder wie ist das passiert? Vielleicht denkst du darüber wieder mal nach und bist dankbar dafür und lobst Gott dafür, wenn es schon zig Jahre her ist. Oder erst ein paar Jahre oder ein paar Monate oder heute ist. Dank Gott dafür. Und ich denke mir, wir sollten öfter auch einfache Fragen stellen, um dann mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Wir denken oft, boah, das Evangelium, damals ist so viel passiert, Tausende an einem Tag. Aber vielleicht braucht Gott dich heute, um genau der einen Person, zu der du gehen sollst, das Evangelium zu erklären oder diese eine entscheidende Frage zu stellen. Vielleicht denkst du, wie kann ich mit anderen über das Evangelium reden, wenn ich nur Kontakt mit wenigen habe? In meiner Nachbarschaft sind alle so in sich und verschlossen und keiner redet mit dem anderen. Aber vielleicht geht es nur um eine Frage. Oder kommst du mal mit in den Gottesdienst? Oder sei kreativ. Es ist oft einfacher, als du denkst. Gott führt, Philippus erklärt. Und der dritte Punkt, der Kämmerer glaubt. Die Verse 36 bis 40. Als sie nun so auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Gewässer. Hier gibt es Wasser, sagte der Eunuch. Was steht meiner Taufe noch im Weg? Er ließ den Wagen anhalten und beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser. Und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser kamen, wurde Philippus vom Geist des Herrn entrückt. Der Eunuch sah ihn nicht mehr, trotzdem setzte er voller Freude seine Reise fort. Und Philippus fand sich in Aschdod wieder, er zog von Stadt zu Stadt und verkündigte überall Gottes gute Botschaft. Schließlich kam er nach Caesarea. Philippus begann zu reden, er öffnet den Mund, er stellt eine Frage und das Evangelium kommt raus. Er beginnt mit dem Jesaja-Text und erklärt ihm, was die Geschichte bedeutet, wer Jesus ist und was er tut. Und dann die Frage vom Kämmerer: Was hindert mich daran, getauft zu werden? Sie sind schon so weit. Er ist schon so weit, das zeigt, dass der Kämmerer das Evangelium verstanden hat. Dass da ein Mensch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und für Philippus war das klar. Warum? Er hat ihn getauft, wie wir in Vers 38 lesen. Die Taufe ist ein Glaubensschritt, nachdem ich Vertrauen zu Jesus gefunden habe. Nachdem ich sage: Ja, Herr Jesus, du bist mein Herr im Leben, ja, ich liebe dich, du bist für meine Sünden gestorben, ich möchte mit dir leben, dann ist die Taufe sozusagen noch der äußere Schritt vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Jesus hat es uns schon vorgemacht, er ist auch getauft worden von Johannes dem Täufer. Und das ist hier der ganz klare und nächste logische Schritt, dass dieser Kämmerer, dieser Äthiopier hier getauft wird. Wir wissen nicht genau, ob er Jude war, ja, ob er wahrscheinlich war er kein Heide, weil wir lesen erst in Apostelgeschichte 10, dass Cornelius der erste Heide war, der zum Glauben kam. Aber dieser Schritt der Taufe zeigt ganz klar die Identifikation mit Jesus. Zeigt ganz klar, sie gehen gemeinsam ins Wasser und dieses Untertauchen, Auftauchen eben zeigt dieses mit Jesus gemeinsam sterben, mit Jesus gemeinsam auferstehen. Und ein Wunder ist geschehen, dass dieser einflussreiche Mann, dieser einflussreiche Beamte zum lebendigen Glauben kam. Ein hoher afrikanischer Regierungsbeamter kam zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Ein Kämmerer glaubt. Und was passiert? Was passiert? Freude. Ja? Er hat Freude erlebt, indem er zuerst Gottes Wort verstanden hat. Er hat verstanden, wie fügt sich das jetzt alles zusammen, da Jesaja und dann dieser Jesus, der das alles für ihn getan hat, für ihn persönlich. Es ist für ihn persönlich geworden, die ganze Geschichte. Ja? Es betrifft ihn persönlich. Und dann als sie wieder aus dem Wasser kamen, wurde Philippus vom Geist des Herrn entrückt. Auf einmal war er weg. Philippus war nicht mehr nötig. Er hat alles erledigt gehabt, Job erfüllt und Gott hat ihn weggenommen. Kann man sich gar nicht vorstellen, oder? Aber es war so, es steht hier so: Der Eunuch sah ihn nicht mehr. Trotzdem, also Philippus war nicht mehr nötig, trotzdem setzte er voller Freude seine Reise fort. Er ist weiter in die Heimat gefahren mit seinem Wagen und dann ist was passiert. Ja. Es steht hier nicht mehr, Lukas hat es nicht mehr geschrieben, aber wenn wir in die Geschichte schauen, dann dürfen wir wissen, dass das geschichtlich auch ein wichtiger Moment war, denn wahrscheinlich hat er eine Gemeinde dort gegründet, ja, im nördlichen Afrika, oder es ist der heutige Sudan eigentlich, und in einem riesigen Kontinent breitet sich das Evangelium aus. Es passiert dann sehr viel in Nordafrika. Es kommen große Theologen von dort Und was die ganze Kirchengeschichte angeht, ist dieser Äthiopier sehr, sehr entscheidend. Und das ist großartig, wie wir hier sehen, wie Gottes wunderbares Eingreifen, wie er eine Person benutzt, den Philippus verwendet als Werkzeug, diesen Äthiopier natürlich auch vorbereitet. Ja, Gott hat schon seine Räder in Bewegung gesetzt. Das ist alles ungewöhnlich, oder? Wenn wir uns das vorstellen, ja, aber das ist Gott. Und dieser Gott ist heute auch am Wirken. Und der Heilige Geist wirkt heute in dir und bei dir und in uns. Ja, es muss nicht immer genau 1:1 so sein, wie es hier steht. Das war schon eine beispielgebende Geschichte, weil es eben Lukas hier so speziell berichtet. Aber Philippus hat einen Auftrag gehabt. Er hat den Auftrag gehabt, das Evangelium zu predigen. Ja, in Samaria. Und dann hat er eine Methode auch gehabt, dass er weiß, wer Jesus ist. Er weiß, dass Jesus in ihm wirkt. Er weiß, dass er durch seinen Heiligen Geist in ihm lebt. Und er erklärt diesem Kämmerer das Evangelium. Und Philippus hat eine Einstellung gehabt, die auch sehr ermutigend und schön ist, weil er einfach offen war für Gottes Eingreifen. Und wahrscheinlich hat er keinen Druck gespürt. Ja. Aber gnädigerweise wurde er von Gott als Werkzeug verwendet. Und genauso möchte Gott uns verwenden als Werkzeuge in seinem Reich. Wie er Philippus verwendet hat, möchte er dich als Werkzeug verwenden in deiner Umgebung, ja, in deiner Freundschaft, in deiner Nachbarschaft, unter deinen Freunden, Bekannten, um vielleicht so eine einfache, lapidare Frage zu stellen. Auch wenn wir nicht immer merken, ist der jetzt auf der Suche? Im Grunde ist jeder irgendwie auf der Suche. Ja? Die Frage ist nur, wie viele Menschen versuchen, die Löcher mit irgendwelchen sinnlosen Dingen zu stopfen, ja, mit der sie ihre Sehnsucht nie stillen können. Deswegen ist es entscheidend, dass du neben diese Person trittst und dass du dich verwenden lässt vom lebendigen Gott als Werkzeug, so wie Philippus sich verwenden hat lassen. Wir dürfen Mitarbeiter vom Schöpfer des Universums sein. Boah, das darf jetzt keine Last oder erdrückende Aufgabe sein, sondern befreiend, weil Mitarbeiter brauchen Ausrüstung, brauchen die richtigen Mittel und die haben wir schon. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dass er für dich gestorben ist, dann hast du die Mittel dazu, durch den Heiligen Geist. Gott führt Philippus erklärt und der Kämmerer glaubt. Die einfachen Schritte, wie wir hier an diesem Beispiel sehen. Überleg dir in der Stille, wem Gott dir ans Herz legt. Vielleicht zeigt er dir jemanden in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft, in deinem Umkreis, mit dem du einmal über das Evangelium reden sollst. Und jeder, der das Evangelium verstanden hat, kann es auch erklären. Es ist ganz einfach. Es ist ganz einfach. Ja? Ich muss einmal erkennen, wer ich bin. Wer ich bin, ja, und da sagt die Bibel ganz klar, ich bin Sünder. Ich bin ein geborener Sünder. Das ist jeder Mensch von Haus aus. Ich bin Sünder und ich muss wissen, es ist nicht okay, so wie ich lebe, dass ich mein Leben gegen Gott ausrichte, ihm den Rücken gekehrt habe und erkenne, okay, eigentlich gibt es da einen Gott, dem gefällt das nicht, dass ich ohne ihn leben will. Deswegen muss ich zum Schritt kommen und sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich dich nicht beachtet habe die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und dann muss ich sehen, okay, danke, es hast du gemacht, Herr, dass du in Jesus Mensch geworden bist und für mich stellvertretend gestorben bist. Danke dafür. Und der dritte Schritt ist, bitte, Herr, komm in mein Leben. Sei du jetzt Herr in meinem Leben. Und diese ganz einfachen drei Schritte, es tut mir leid, ich bitte dich, ich danke dir, ich bitte dich, sind das Evangelium. Und ja, Philippus hat es dem Kämmerer wahrscheinlich genauso erklärt und ich möchte, dass wir einfach jetzt am Moment still sind, vielleicht zeigt dir Gott jemanden, der das genauso braucht und wir wissen es, unsere Gesellschaft braucht Gottes Wort, unsere Gesellschaft braucht das Evangelium und egal ob das jetzt Politiker sind, in welcher Position, egal ob das jetzt irgendwelche Obdachlose sind, ja, es braucht die Durchdringung mit Gottes Wort. Und das Schöne ist, Gott kann dich verwenden. Du musst nicht der extrovertierte Evangelist sein, ja, sondern Gott kann genau dich verwenden in deiner Situation, in deiner Lage. Danke, Herr, dass du uns in deinem Wort ansprichst, mit deinem Wort zu uns redest. Danke, dass du führst, dass du in unserem Leben schon geführt hast, Personen uns im Leben auf die Seite gestellt hast. Danke, dass du uns Menschen auch begegnen hast lassen, die das Evangelium uns erklärt haben, dass wir es verstanden haben. Und danke, dass wir es annehmen dürfen, dass wir es viele schon angenommen haben und dass du möchtest, dass das mehr und mehr annehmen und zu deinem Glauben, zum lebendigen Glauben kommen. Und wir bitten dich, dass du uns verwendest, jetzt heute und in der nächsten Woche, so wie du den Philippus verwendet hast. Danke, dass du großartig bist und dass dir nichts unmöglich ist. Wir loben dich dafür, Herr. Amen.